Ja, so gefühlt hatte es diesen Herbst nicht so viele Tage wie heute, mindestens von meinem Eindruck her oder von meinem Wohnort her in Varisellen, das ja oft Nebel hat eigentlich, der auch länger bleibt. Aber in diesem Jahr war es nicht so, dass die Wolken oder Nebeldecke dann lang blieb, sie ging wieder weg. Aber eingeschlossen sein unter der Nebeldecke, das schlägt irgendwann einmal aufs Gemüt oder macht es schwierig. Das Wetter kam uns hier entgegen, aber vielleicht gibt es ja auch andere Nebeldecken, innere, seelische Nebeldecken. Wir sagen Verunsicherung aufgrund des Krieges, den wirtschaftlichen Entwicklungen, vielleicht auch Besorgnis, Nebeldecken der Angst, vielleicht eine Nebeldecke der inneren Ermüdung, so ein bisschen Corona-Nachwirkungen, innerliche, oder einfach getrübte Aussichten für die Zukunft oder ein Mangel an Freude. Weil irgendwann, wenn die Nebeldecke lange hält, dann geht ja irgendwann fast ein bisschen das Bewusstsein verloren, dass oben noch eine Sonne scheint. Und das kann im Leben auch so sein, da geht die Freude weg. Und über dem Nebel, über der Nebeldecke sieht die Welt ja dann ganz anders aus. Und deshalb haben wir wahrscheinlich auch verschiedene Bezeichnungen, die ja bezeichnet sind für die Situation, in der man steckt. Nebeldecke und Nebelmeer. Beim Nebelmeer sehen wir von oben herab. Die Nebeldecke schauen wir auf die trübe Decke. Zum Beispiel so. Ist ein Bild, wo ich es mal im Herbst wieder mal gewagt habe, Motorrad zu fahren. Und dann war der Wetterbericht sehr gut, warm in der Höhe überall. Und kein Nebel soll es haben. War dann leider nicht so. Und auch mit dem Auto schon schwierig im Nebel, mit dem Motorrad, alles beschlägt und alles ist feucht, alles ist nass, Visier öffnen, nasse Augen, nasses Gesicht. Und irgendwie hat man den Eindruck, hört das einmal auf und dann, bevor der Nebel aufhört, wird es ja am dicksten, sieht man am wenigsten und plötzlich ist aber der Durchbruch da und eine ganz andere Welt, eine ganz andere Situation. Kälte, Nässe, Nebel vergessen. Die Sonne scheint, Freude herrscht. Ja, wir können den Nebel ja noch etwas potenzieren, wenn wir uns das alles auch nachts vorstellen. Nacht und Nebel, ganz schwierig. Auch wenn das nur ausschließlich psychisch der Fall ist, wenn wir uns in der Nacht oder im Nebel befinden. Aber dann können wir gut mitfühlen in die Situation, in der Gott vor Jahrhunderten, 700 Jahre vor Christus ungefähr, grob gerundet, Gott durch Jesaja Freude versprechen ließ. Freude für die Zukunft, ein Durchbruch durch Nacht und Nebel. Freude hat Gott versprochen. Jesaja 9, Vers 1 bis 6. Da heißt es, das Volk, das in der Finsternis lebt, hat ein großes Licht gesehen. Es scheint hell über denen, die im düsteren Land wohnen. Gott, du lässt sie laut jubeln, du schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir, wie man sich bei der Ernte freut. Sie jubeln wie beim Verteilen der Beute. Zerbrochen hast du das drückende Joch, die Stange auf ihrer Schulter und den Schlagstock der Peiniger. Es ist wie damals, als die Midianiter besiegt wurden. Verbrannt wird jeder Stiefel, mit dem die Soldaten dröhnend marschierten. Ins Feuer geworfen wird jeder Mantel, der im Krieg mit Blut getränkt wurde. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden, ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt die Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und bringt Frieden ohne Ende. Er regiert als König auf dem Thron Davids und schafft Recht und Gerechtigkeit. So festigt und stärkt er sein Königreich jetzt und für immer. Der Herr Zebaoth bewirkt das in seiner leidenschaftlichen Liebe. Soweit Jesaja 9, 1 bis 6. Gottes Freude bricht durch Nacht und Nebel. Und Gottes Freude und Hoffnung ist ganz Mensch. Gott macht nicht irgendwie ein neues System. Er krempelt nicht die Pensionskassen um. Er macht nicht die politische Landschaft platt. Er schenkt ein Kind. Er durchbricht Freude mit Hoffnung durch den Nebel des Lebens. Ich brauche auch nicht mehr länger festzustecken im Nebel, weil die Nacht vorüber ist, weil Gott diese Freude versprochen hat, die kommt durch dieses Kind. Auch wenn Weihnachten ja gerne im Dunkeln gefeiert wird, wegen der Stimmung und so, eigentlich ist es ein sonniger Tag, ein Tag, der anbricht, ein wunderbarer, heller Tag der Wärme, der Liebe. Tag der Freude. Jesaja schreibt, man kann sich freuen, wie man geerntet hat, dass er ein gutes Jahr abgeschlossen hat, ein gutes Geschäftsjahr und freudig auch die Gratifikation oder den 13. Monatslohn in Empfang nehmen wird oder den Bonus oder was es auch noch gibt, je nachdem, ob er jetzt dann verdient ist oder nicht, ist noch eine andere Frage, je nachdem, bei welcher Bank das man arbeitet. Aber so in dem Sinn. Ein Freudentag. Gott sendet seinen Sohn in dieser Welt. Das Volk, das in der Finsternis lebt, hat ein großes Licht gesehen. Es scheint hell über denen, die im düsteren Land wohnten. Gott, du lässt sie laut jubeln. Du schenkst ihnen große Freude. Und doch ist es auch irritierend. Wenn Gott etwas tut, dann haben wir ja eigentlich andere Bilder. Das Bild vom geteilten Meer, von den 10 Plagen, von den Dingen, die umfallen da, oder vom Feuerofen oder irgendetwas Großes. Aber hier kein Erdbeben, kein Vulkanausbruch, kein Sturm der Zerstörung, kein Hammer der Gewalt, kein rauschendes Fest unter den schönen großen Reichen. Unscheinbar abseits der Metropolen. Ohne Prominenz und auch ohne Servola-Prominenz. Lukas 2 sagte der Engel, als sie Angst haben, Lukas 2, Vers 10, fürchtet euch nicht, hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Freude ist versprochen. Und das beginnt so unscheinbar bei einfachen Menschen. Und ein neugeborenes Kind verkörpert ja auch Verletzlichkeit, Ohnmacht, aber auch unglaubliche Nähe. Und Gott macht dadurch deutlich, das ist für jeden Menschen erreichbar. Diese Freude ist für alle, für die ganze Welt. Für jeden Menschen, zu jeder Generation nachher, wenn er geboren worden ist, ist es ein Grund zur Freude für alle Menschen, die nun zu allen Zeiten leben werden. Eine große Freude. Und eine Freude, die für alle erreichbar ist. Es gibt ja viele Freuden im Leben, die nicht für alle erreichbar sind. Manchmal fällt es am Geld, manchmal fällt es an der Begabung. Manchmal fehlt es an den offenen Türen, am Vitamin B. Aber für diese Freude, die hat Gott so tief, so einfach angesetzt, die darf für alle gelten. Jesus ist voraussetzungslos für alle Menschen gekommen. Gott bringt ja keine Ideologie, der man folgen muss, keine Technik, die man beherrschen muss, kein Erfolgsrezept, das man anwenden muss, können muss. Gott bringt sich selbst als Mensch. Und Gott bringt Licht für die in der Dunkelheit sitzen. Er bringt Freude für alle, die noch unter der Nebeldecke sind oder im Nebel gefangen sind. Er will uns mit Hoffnung erfüllen. Und in Jesus hat sich diese Freude vor über 2000 Jahren ungefähr, je nachdem, wo man rechnet, genau wissen wir es ja nicht, aber diese Freude, auf diese Freude haben schon Jahrhunderte vorher, Jesaja spricht das aus, 700 Jahre vorher, haben Menschen gewartet, wann kommt es endlich? Und sie haben es nicht erlebt. Und wir dürfen nun 2000 Jahre zurückblicken und sagen, doch, es ist geschehen. Gott hat Freude versprochen und er hat sein Versprechen eingelöst. Und seit 2000 Jahren darf sich diese Freude ausbreiten. Und diese Freude trifft auch auf das zu, dass er eben der Retter ist, der das Joch der Nacht zerbricht. Weil er der gottgesandte Retter ist, bleibt es ja nicht beim Kind in der Krippe. Es ist erstaunlich, wie auch hier Kind und König schon in Jesaja eigentlich untrennbar miteinander verbunden sind. Denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden. Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Untrennbar verbunden. Kind und doch König. Jesus wird erwachsen, Jesus ist unterwegs, er heilt, er spricht von Rettung, er spricht von Befreiung. Und die Zeit der Freude beginnt. Wie er hier schreibt, Jesaja, zerbrochen hast du das drückende Joch, die Stange auf ihrer Schulter und den Schlagstock der Peiniger. Verbrannt ist jeder Stiefel, mit dem die Soldaten dröhnend marschierten, ins Feuer geworfen, wie jeder Mantel, der im Krieg mit Blut getränkt wurde. Die Zeit der Freude ist auch eine Zeit des Friedens und diesen Teil, den erwarten wir noch. Der ist quasi noch versprochen, oder? Jesus kam, Jesus hat seinen Auftrag erfüllt, aber dass jetzt Kriege aufhören würden und auch irgendwie in der realen Welt das Böse zurückgedrängt wird in allen Teilen, darauf warten wir noch. Realpolitisch steht das noch aus bei seiner Wiederkunft. Und doch dürfen wir uns schon freuen, weil es von einer Freude spricht, die aus der Vergangenheit kommt, die aber heute unser Herz erfüllen will und uns auch Freude schenken wird in die Zukunft. Für Christen wird es eigentlich immer nur besser. Also ich weiß schon, dass es schwierig ist im Leben. Ich meine jetzt, wenn wir im Glauben über das, sage ich mal, durch die Nebeldecke durchsprechen können und über dem Nebelmeer stehen und in die Zukunft schauen können. Wir gehen immer näher, entweder gehe ich zu Jesus oder Jesus kommt zu mir. Das ist meine Zukunft, das ist meine Freude. Wir gehen immer etwas Gutem entgegen letztlich, wenn wir diese Freude in Jesus haben. Und natürlich ist eben die äußerliche Finsternis, das äußerliche Böse, die äußerlichen Kriege, die sind noch nicht beseitigt. Und doch hat Jesus, und das ist auch ein Grund zur Freude, hat er den Boden dafür bereit gemacht, dass es auch einmal so sein wird. Und er hat die schlimmste Finsternis, nämlich die Sünde, und was die Welt wirklich dunkel macht, die Macht des Bösen, die hat er durchbrochen. Freude. Auch den Fluch des Zerfalls hat er den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich finde das eigentlich die schlimmsten Dinge nach wie vor in der Welt. Einerseits, zu was Menschen alles fähig sind, Böses zu tun. Und das andere, das ist der Fluch des Zerfalls. Man wird älter. Alles, was man irgendwie pflegen will, braucht viel mehr Aufwand als einfach kaputt machen. Das braucht nicht viel Aufwand. Und wenn man nichts tut, nichts aktiv unternimmt, dann zerfällt es einfach. Ob es Beziehungen sind, ob es Häuser sind, ob es Firmen sind. Wir brauchen immer viel mehr Aufwand, um etwas Gutes zu schaffen, als zu zerstören. Das ist der Fluch des Zerfalls, der durch die Sünde in diese Welt kam. Und Jesus hat doch diesen Fluch des Zerfalls grundsätzlich überwunden. Wir leben noch darin. Aber wir dürfen noch hoffen und von uns freuen darauf, auf eine Welt, in der der Fluch des Zerfalls beseitigt werden wird. Und auch diese Ankündigung von dieser Geburt von Jesus schon 700 Jahre vor Christus verspricht ja auch, dass dieser Fluch des Zerfalls, der Fluch des Bösen beseitigt werden wird durch den Eifer Gottes. Er zerbricht das Joch der Sünde, das Joch des Todes. Nicht Weihnachten ist die Geburt und irgendwie Karfreitag und Ostern ist so die Thronbesteigung von Jesus. Ist alles miteinander verbunden. Kind, König, Weihnachten, Ostern, untrennbar miteinander verbunden. Weihnachten ist einfach die Einladung zur Freude. Die Einladung, das Licht der Welt zu erblicken. Und ich meine, ist das nicht natürlich? Das ist eigentlich ein spannender Ausdruck, oder wenn ein Kind auf die Welt kommt. Das Kind erblickt das Licht der Welt. Hat eigentlich eine geistliche Komponente. Wenn wir Jesus kennenlernen, erblicken wir eigentlich das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Ein anderes Mal sprach Jesus zu den Leuten, er sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher, vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Das wurde versprochen, dass in der Finsternis das Licht durchscheint, hat schon Jesaja versprochen. Es braucht Jesus mehr nicht, aber ihn braucht es. Er bringt das wahre Leben aus Gott. Das zu glauben fällt heute vielen Menschen unglaublich schwer. In einer Zeitung werden immer wieder bekannte Persönlichkeiten so ein bisschen interviewt, auch etwas speziellere Fragen. Und ich finde es spannend, einerseits noch, dass überhaupt noch die Frage vorkommt, gibt es einen Gott? Aber ich finde gut, dass sie gestellt wird. Aber eigentlich, wenn ich sie so lese, die Interviews, sind die Antworten plus minus ein bisschen identisch. Simon Ammann hat zum Beispiel, der ewige Skispringer, hat zum Beispiel dazu gesagt, ich bin nicht religiös im klassischen Sinn, aber ich sehe mich als kleinen Teil in diesem Universum. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Das sind schon Fragen, die mich beschäftigen. Aber ich beantworte sie nicht klassisch religiös. Ich brauche keine Figur dazu. Also da gleichen sich die Antworten immer. Man weiß es nicht genau, ob irgendetwas ist und vielleicht wird irgendetwas Größeres sein, aber es scheint nicht so wichtig sein, dass man sich um die Frage kümmern müsste, was ist denn da draußen oder was wäre denn das Übernatürliche? Und auf keinen Fall schon nicht klassisch religiös, das würde heißen, dass Jesus und die Kirche da nicht vorkommen. Ich würde sagen, das ist so gesellschaftlicher Konsens, ohne dass man darüber gesprochen hat. Aber wenn wir Weihnachten anschauen, wenn wir anschauen, was hat Gott versprochen, dann hat das eben sehr wohl mit einer Person zu tun. Nicht mit irgendeiner übernatürlichen Kraft, die undefinierbar ist, sondern mit Jesus Christus, mit Gott, der auch persönlich sein will. Gott ist Person, Glaube ist persönlich, der Retter ist eine Person. Gott wünscht sich eine persönliche Beziehung. Weihnachten ist ein persönliches Geschenk. Wir könnten ihn auch mal fragen, okay, jetzt wenden wir diese Art von Religiosität auf Weihnachten an, warten wir mal darauf, bis die unpersönliche, übernatürliche Kraft uns Weihnachtsgeschenke unter den Baum legt. Wahrscheinlich wird nichts drunter sein, oder ziemlich sicher, weil irgendwo ein Mensch sich entscheidet, eine Person, einer anderen Person etwas zu schenken. Und so ist Gott. Er ist persönlich. Und Freude von Gott ist nicht eine undefinierte Freude, sondern Gottes Freude ist persönlich für mich. Und diesem Licht zu glauben, führt ja auch zu einem persönlichen Verhältnis zum Schöpfer. Und Weihnachten steht ja eigentlich für einen Start zu einer ganz persönlichen inneren Erneuerung des Lebens. Es ist nicht so, dass man irgendwie einfach geduscht wird und dann ist man ein bisschen sauber und dass man selber weiterschauen, sondern es geht ja weiter. Es betrifft das ganze Leben. Und deshalb herrscht Freude. Und lassen wir uns deshalb die Freude auch nicht nehmen. Die Freude am Advent. Die Freude an Jesus, die Freude an dem, was er geben will. Ja, die Sorgen der Zeit vernebeln die Freude. Gott kann sie uns neu schenken. Denn Jesus bringt die Wende mit Freude und Hoffnung. Jesus verkörpert als Kind zugleich den Thronfolger, als König der Freude, als König des Friedens, als König der Hoffnung. Das sind ja diese Titel, die ihm gegeben werden. Denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden. Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt die Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Das sind seine Markenzeichen. Wenn wir in die Geschichte der Menschheit schauen, spielt es eigentlich keine Rolle, ob Diktaturen, rot, grün, blau, braun, es ist alles dasselbe System. Irgendwann führt Macht zu Missbrauch von anderen Menschen. Unliebsame Menschen werden unterdrückt und beseitigt. Überall, wo der Mensch irgendwo eine egoistische Macht ausübt, wird er irgendwann andere Menschen unterdrücken. Egal, ob der dann sagt, ich mache alles besser als der Vorgänger, im Prinzip macht er dasselbe weiter. Das sehen wir schon bei der FIFA oder irgendwo in anderen Bereichen. Da wird alles andere versprochen, das Blaue vom Himmel, aber es ändert sich vielleicht einfach das Logo und die Kommunikation ändert sich ein bisschen, aber im Grundsinn ändert sich eigentlich nichts. Und jetzt schauen wir uns doch einmal an, wie es Jesus für einen König ist. Ein übernatürlicher Ratgeber. Wir sind begrenzt mit unserem Wissen. Wir können verwirren, wir können irren, aber er will uns leiten. Er ist ein starker Gott, er ist erfüllt von übernatürlicher Kraft. Er ist ewiger Vater oder Vater der Ewigkeit, deshalb ist er auch Gott. Kein Philosoph, kein Religionsstifter, er ist der Schöpfer des Universums und er ist der Friedefürst. Er bringt den wahren Frieden in meinem Herzen und auch in diese Welt von Liebe, Annahme und Vergebung. Und ich würde sagen, Jesus ist der einzige König, der seine Macht nicht missbraucht. Ein Grund zur Freude, so einen König zu haben. Im Moment beten wir ihn an und sehen ihn nicht, aber eines Tages wird er ja König sein, auch in dieser Welt. Er wollte ein König sein, der den Menschen schon damals nahe war. Nicht? Diese Titel, die bekommt er nicht erst nach der Auferstehung oder bei der Wiederkunft, sondern das hat er jetzt schon. Er hat als übernatürlicher Ratgeber, als starker Gott, als ewiger Vater, als Friedefürst, hat er gelebt in dieser Zeit, hat geheilt, wollte den Menschen nahe sein. Er setzt seine ganze Macht zum Guten ein, nicht für Unterdrückung, nicht für Ausnutzung. Und Weihnachten ist so ein Start seiner weltweiten Friedensmission. Grund zur Freude. Gott will das Gute für dich, für diese Welt. Und deshalb brauchen wir es, denke ich, umso mehr, dass wir uns vom Nebel der Zeit, von den Sorgen und der Zeit nicht vernebeln lassen, sondern uns erfüllen lassen von dieser Freude, von Jesus selbst, wer er ist, was er getan hat für uns. Im Bild gesprochen, ja, wenn dir die Decke quasi über dem Kopf zusammenfällt oder wenn du dich eingesperrt fühlst durch die Nebeldecke, was macht man dann? Man hofft, dass man einen Hügel findet, der genug hoch ist, um die Nebeldecke zu durchbrechen. Und das will Jesus auch in unserem Leben. Er will mich beschenken mit Licht, Hoffnung, Freude und Frieden. Das ist sein persönliches Weihnachtsgeschenk, jedes Jahr, jeden Tag, jede Sekunde wieder neu. Denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden, ihm wurde die Herrschaft übertragen, er trägt die Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und mit Frieden ohne Ende. Das Volk, das in der Finsternis lebt, hat ein großes Licht gesehen. Es scheint hell über denen, die im düsteren Land wohnen. Gott, du lässt sie laut jubeln, du schenkst ihnen große Freude. Ich bete noch. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du der Freudengeber bist. Und es ist mir bewusst, als Menschen haben wir immer wieder genug Gründe, dass wir uns Sorgen machen und Befürchtungen und Ängste uns bewegen, uns niederdrücken. Vielleicht auch Müdigkeit, Lustlosigkeit. Es gibt so viele Dinge, die uns eigentlich die Freude nehmen am Leben, die Freude am Guten, aber manchmal sogar die Freude an dir. Und ich möchte dich bitten, lass es immer wieder gelingen, dass wir die Nebeldecke durchbrechen können und auf die Höhe gehen können des Glaubens, wo wir das Nebelmeer sehen und sehen, du stehst darüber, du schenkst Freude, du schenkst Frieden, du schenkst Hoffnung. Und das ist nicht irgendein Programm, sondern verankere das du tief in unseren Herzen, in unseren Seelen. Dass diese Weihnachtsfreude, diese Adventsfreude, die versprochen ist für die Gegenwart, aber auch für die Zukunft, uns einfach immer wieder neu erfüllen kann. Ich preise dich dafür und danke, dass du Freude versprochen und auch erfüllt hast. Amen.